ARD. Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit- und Psychokrimis. Jede Woche ein brisanter Fall. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Na, was meinst du?
Die Rossia?
Rossia.
Eine Schiffsreise? Du willst eine Schiffsreise machen in Russland?
Ja.
Okay. Und warum bleiben wir nicht in Dänemark, so wie sonst auch?
Ich glaube, es würde uns gut tun. Mir auf jeden Fall.
Stimmt was nicht mit uns?
Nein, Quatsch, was soll denn nicht stimmen?
Ich meine ja nur, du hast Russland.
Ich komme nun mal von dort.
Nathalie, wir sind ja seit 10 Jahren verheiratet und plötzlich fällt dir das auf?
Manchmal muss man sich bestimmten Dingen eben stellen.
Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?
Ja, Markus, ganz sicher.
Ja, gut, also wenn es das ist, was du möchtest, dann, ja, dann machen wir das eben. Ich muss jetzt los, sonst verpasse ich meinen Flieger.
Markus, triffst du in Nizza auch deinen Vater?
Wenn noch Zeit bleibt. Donnerstagnachmittag bin ich wieder da.
Der Russe aus Nizza. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Leif Davidsen. Erster Teil.
Wie geht es Nathalie, mein Junge?
Danke der Nachfrage, richtig gut. Sie verkauft immer mehr von ihrem Schmuck. Wenn das so weitergeht, muss sie vielleicht irgendwann gar nicht mehr als Dolmetscherin arbeiten.
Wir saßen in einem kleinen Restaurant mit Blick auf die Promenade und das Meer. Mein Vater war aus seinem idyllischen Dörfchen Fayence nach Nizza gekommen.
Grüß Sie bitte unbedingt von mir.
Ja, ja, mache ich, Vater. Sobald ich wieder zu Hause bin.
Stimmt. Ihr telefoniert ja nie, wenn du unterwegs bist.
Ich muss mich halt auf meine Arbeit konzentrieren.
Ja, ja, deine Arbeit.
Er fand meinen Job total langweilig. Die reine Zeitverschwendung und er hatte nie Lust, etwas darüber zu hören.
Deine Nathalie ist sehr speziell. Und das meine ich, wie du weißt, als Kompliment. Sie hat Charakter. Das kann man nicht von vielen Frauen sagen.
Jetzt hör aber auf, Vater. Yvette hat doch auch jede Menge Charakter.
Ah, du darfst Charakter nicht mit Temperament verwechseln.
Er wunderte sich vermutlich, wie er ein Kind hatte in die Welt setzen können, dem alles Humanistische so fern lag und das sich stattdessen ganz den Naturwissenschaften verschrieben hatte.
Warum zieht ihr eigentlich nicht auch nach Nizza?
Und was sollte ich hier unten machen?
Leben.
Lass gut reden. Du bist Künstler, du kannst überall schreiben. Wenn ich meine Arbeit nicht hätte, wüsste ich gar nicht, womit ich meine Zeit verbringen sollte.
Das nennt man wohl Mangel an Fantasie.
Ich bin nun mal nicht wie du. Ich mag meine Arbeit, sie gibt meinem Leben einen Sinn, genau wie deine Bücher es für dich tun.
Ja, schon gut, mein Junge.
Wir fahren vielleicht bald nach Russland.
Ah, das sieht euch gar nicht ähnlich. Ich dachte immer, ihr seid an euren freien Tagen am liebsten in Mölln.
Das war Nathalies Idee.
Das überrascht mich fast noch mehr. Wie ist sie denn darauf gekommen?
Das würde ihr gut tun, hat sie gesagt.
Ach.
Mein Blick fiel auf einen Mann mittleren Alters im schwarzen Anzug, der mit 2 übertrieben geschminkten jüngeren Frauen mit langen Beinen und kurzen Röcken in einer anderen Ecke des Restaurants saß. Er hatte eine Glatze, einen roten Flaum auf den Wangen, sehr kleine Ohren und eine Nase, die aussah, als sei sie mal gebrochen gewesen. Aber sein Anzug wirkte sehr edel. Mein Vater sagte irgendetwas auf Russisch.
Was hast du gesagt?
Keine Kultur. Irgend so ein russischer Mafia-Boss mit viel Geld in der Tasche, aber garantiert ohne Puschkin im Gepäck.
Der Russe stand auf und verließ das Restaurant zusammen mit den beiden Frauen, die ihn stützen mussten.
Die Leute hier hassen sie, weil sie so laut und dominant sind. Aber sie haben Geld wie Heu und geben es mit vollen Händen aus.
Aha. Aber was sagst du denn nun dazu?
Wozu?
Na, zu der Schiffsreise.
Dass es vielleicht keine sonderlich gute Idee ist.
Meine Meinung.
Und?
Sie möchte es halt gern.
Du bist einfach ein zu guter Mensch, Marco.
Ja, ja. Vater, sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich muss los.
Na, geh nur. Yvette holt mich ab.
Ich wollte möglichst schnell zur Promenade hinunter, an der mein Hotel lag. Als ich um eine Ecke bog, sah ich 2 Männer, die sich auf einen Dritten gestürzt hatten. Der eine presste ihn gegen eine Hauswand, während der andere versuchte, ihn zu schlagen und zu treten.
Hey! Hey!
Das Opfer leistete Widerstand. Da wurde er von etwas auf den Kopf getroffen, das aussah wie ein Knüppel.
Was zum Teufel macht ihr da?
Ich hatte eine Nahkampfausbildung beim Grenzschutz absolviert, bevor der Unfall mit meinem Bein meine Laufbahn dort abrupt beendete. Dennoch handelte ich jetzt eher instinktiv als überlegt.
Wir kennen uns doch.
Der eine trat noch ein paar Mal zu und lief dann davon.
Ganz ruhig, ich rufe einen Krankenwagen.
Der andere folgte ihm.
Ich rufe die Polizei.
Jetzt! Hey, Polizei, kein Krankenwagen.
Sie sind schwer verletzt, Sie müssen ins Krankenhaus.
Sie
müssen am Kopf genäht werden.
Ihr Opfer war der Russe mittleren Alters, den wir zuvor in dem Restaurant gesehen hatten.
Helfen Sie mir aufzustehen. Haben Sie ein Handy?
Im Hotel gleich hier um die Ecke.
Können Sie mich hinbringen?
Monsieur Hoffmann, was ist passiert?
Der Nachtportier hieß Charles und ich kannte ihn seit 3 Jahren, seit ich beruflich regelmäßig in Nizza zu tun hatte.
Der Herr ist überfallen worden. Können Sie bitte einen Krankenwagen rufen?
Bien sûr, Monsieur Hoffmann, sofort. In was für einer Welt leben wir
bloß? Keine Polizei, Papierstift. Bitte geben Sie mir ein Stück Papier und ein Stift.
Der Russe richtete sich mühsam auf und kritzelte eine Telefonnummer auf den Hotelblock, den Charles ihm brachte.
Bitte rufen Sie diese Nummer an. Sagen Sie, Sie sollen sofort kommen.
Sie müssen ins Krankenhaus, Monsieur Hoffmann, adresse.
Rufen Sie jetzt bitte diese verfluchte Nummer an.
Es dauerte gerade mal 7 Minuten und schon fuhr ein großer schwarzer Peugeot vor dem Hotel vor. 2 Männer in grauen Anzügen sprangen heraus und kamen zu uns in die Lobby. Der Russe öffnete das Auge, nickte und sagte schnell etwas auf Russisch. Der eine lächelte mir kaum merklich zu. Sie waren beide um die 30, muskulös, wie professionelle Soldaten oder Polizisten es oft sind.
Mr. Terechow dankt Ihnen sehr.
Keine Ursache, bringen Sie ihn ins Krankenhaus, verdammt nochmal, er ist kurz davor, in Ohnmacht zu fallen.
Falls Sie jemals seine Hilfe benötigen, wird Mr. Terechow Ihnen zur Verfügung stehen.
Der Leibwächter drückte mir eine Visitenkarte in die Hand und nickte seinem Partner zu. Sie fassten Terechow, der das Auge schon wieder geschlossen hatte, unter den Achseln und trugen ihn mehr oder weniger zum Auto hinaus.
Einen Cognac, Monsieur Hoffmann? Aus meiner privaten Flasche?
Oh ja, das wäre jetzt genau das Richtige. Sehr gerne.
Ich betrachtete die Visitenkarte.
Viktor Terechow, IT Solutions.
Dazu 2 Telefonnummern, die ich als Moskauer Handynummern deutete.
Sehr herrlich.
Ich steckte die Karte zu all den anderen in meiner Brieftasche.
Ist das nicht herrlich, Markus?
Ja, ich hätte nie geglaubt, dass du das wirklich ernst meinst.
Das Leben ist voller Überraschungen.
Es dauerte nicht lange und Natalie und ich standen tatsächlich auf dem Achterdeck der Rassia.
Wie gut die Leute angezogen sind.
Das Schiff wirkte auf eine rustikale und keineswegs übertriebene Weise freundlich und einladend.
Sie scheinen das Leben zu genießen.
Es war größer, als ich gedacht und sauberer, als ich Russland im Allgemeinen in Erinnerung hatte.
Was schaust du mich so an?
Du siehst wunderschön aus.
Markus, die Leute können sehen, woran du denkst.
Na und? Ist doch egal.
In Russland geht man damit nicht so offen um.
Im neuen Russland vielleicht schon.
Ach, neues Russland. Ist doch nur die Oberfläche. Darunter ist alles wie früher.
Natalie, warum sind wir hier? Du hasst Russland.
Man kann nicht immer nur davonlaufen. Da, das da vorne ist Uglitsch. Hier bleiben wir für einige Stunden.
Oh je, sieht trostlos aus.
Ja, russische Provinz. Hier kann man nichts anderes tun als trinken und das tun die Leute dann auch.
Und warum bitteschön legen wir dann hier an?
Wegen einer Uhrenfabrik, die einmal sehr berühmt war. Einige der Passagiere wollen sich ja gerne eine Uhr kaufen.
Ach, und in Moskau kann man das nicht?
Nicht, wenn man eine russische Uhr will.
Natalie drehte sich um, lehnte sich gegen die Reling und schaute ans Ufer. Jede Menge halbwüchsige Kinder liefen auf dem Kai herum.
Ja, wir werden hier jedenfalls erwartet. Weißt du, wann wir weiterfahren?
19 Uhr. So steht es im Fahrplan.
Also gut, dann machen wir einen Spaziergang, oder? Durch das schöne, exotische Uglitsch.
Ist das okay, wenn ich dich alleine gehen lasse?
Naja.
Hier ist das nicht gefährlich. Gib einfach den Bettlern nichts.
Warum kommst du nicht mit?
Ich bin müde. Ich will ein bisschen schlafen.
Na gut. Wenn du meinst.
Markus?
Ja?
Ich liebe dich. Come on, Mister. Weiter.
Zusammen mit dem Großteil der anderen Passagiere ging ich die Gangway hinunter und an Land. Es glich einem Spießrutenlauf. Kaum zu glauben, dass nur einige 100 Kilometer entfernt die glitzernde Hauptstadt lag.
Please, I'm hungry. Buy some.
Mit den erwachsenen Händlern hatte ich keine Probleme. Aber besonders einer der Jungen ließ einfach nicht locker.
I don't eat. Very hungry. Please buy.
Er war wahrscheinlich etwa 12 Jahre alt, sah aber älter aus, als ob er bereits zu viel erlebt hätte. Der Blick seiner grauen Augen war intensiv und traurig zugleich.
Take some cigarettes. Mister, please.
Schließlich gab ich auf und steckte ihm einen 5-Euro-Schein zu.
Und jetzt lass mich in Ruhe, ja?
Er blieb stehen und als ich mich nach ihm umblickte, sah ich, wie er sich eine Zigarette anzündete. Seine Augen waren voller Verachtung.
Kleiner Mistkerl.
Ich spazierte eine Stunde lang kreuz und quer durch die Stadt, vielleicht anderthalb. Als ich an Bord zurückkam, war Natalie nicht in unserer Kabine. Sie war auch nicht auf dem Achterdeck. Sie war nicht in der Bibliothek und sie war nicht im Speisesaal.
Sie ist gegangen allein von Bord. Kleiner Spaziergang.
Zum Teufel steckte sie. Ich versuchte, sie mit dem Handy zu erreichen. Kein Empfang.
Das kann nicht sein. Mit mir wollte sie nicht spazieren gehen.
Hat sich vielleicht anders entschieden. Nun kennt man von Frau.
Ich suchte den Kapitän auf, der mich zwar ein wenig belächelte, aber immerhin die Matrosen an der Gangway befragen ließ.
Keine Sorge. Sie ist sicher bald zurück.
Vielleicht ist ihr was passiert. Irgendwo hier an Deck.
Wie gesagt, Matrose hat gesehen, sie ist allein von Bord gegangen.
Sie suchen. Ich gehe auch.
Nicht gute Idee. Abfahrt 18 Uhr. Mit oder ohne Herrn und Frau Hofmann.
Das war sein letztes Wort in dieser Sache. Und tatsächlich. Pünktlich um 18 Uhr glitt die Rassia aus der maroden Hafenanlage. Ich stand mit meinem Handgepäck da und schaute dem Schiff hinterher. Ganz in meiner Nähe lehnte der Junge, dem ich die 5 Euro gegeben hatte, an einem Baum. Er starrte mich mit einem verächtlichen Blick und einem leichten Grinsen an.
Fuck off!
Ich ging an ihm vorbei, aber er folgte mir, holte mich ein und streckte mir seine Hand hin.
Scher dich zum Teufel!
Ich ging schneller durch den Park in Richtung Stadt. Ich wusste eigentlich gar nicht, wohin ich unterwegs war. Zur Polizei? Sollte ich die Botschaft in Moskau anrufen? Ich suchte in meiner Jackentasche nach einem Geldschein.
Hotel?
Schuhe, Mister.
Er steckte den Geldschein mit der Raffinesse und Geschwindigkeit eines Taschenspielers ein. Er hatte eine Narbe unter dem linken Auge.
Ich bin Sascha. Sascha kennt Uglitsch und Elvin Mister. Sascha kennt schönes Hotel, kennt Mädchen. Sascha kennt alles. Mister, sich keine Sorgen machen.
Was sagen denn deine Eltern dazu, was du hier machst?
Wir müssen da lang, Mister.
Wir traten aus dem Park. Die Stadt wirkte heruntergekommen mit all den Löchern in den Gehsteigen und dem Dreck und Abfall an jeder Ecke. Farbe und Putz bröckelten in großen Stücken von den Häusern ab. In einer Ecke lehnten zwei Männer sturzbetrunken an einer Mauer und schliefen, wobei ihnen die Spucke aus den halboffenen Münden in die unrasierten Gesichter lief. Sascha führte mich zu einem anonymen, grauen Betongebäude mit 5 Etagen.
Gastinitze. Hotelmeister.
Danke.
Ich zog diesmal einen Dollarschein aus der Tasche und gab ihn dem Jungen.
Ich komme mit.
Das brauchst du nicht.
Wieder dieser Taschenspielertrick.
Mister kann Russisch. 50 Dollar geben. Dann bekommt Mister ein Zimmer für 30.
Das hat doch einer wie der andere eine verfluchte Bande von Verbrechern.
Das Hotelzimmer war überraschend groß. Es gab 2 schmale Betten, einen alten Sessel aus rotem Plüsch und einen kleinen Tisch.
Früher Kommunistenhotel. Sehr vornehmes Haus. Jetzt nicht.
Die schweren Vorhänge waren ebenfalls dunkelrot und rochen nach abgestandenem Zigarrenrauch.
Das Telefon ist tot. Genauso wie der Rest hier. Gibt es noch andere Hotels in der Stadt?
Anderes Hotel akzeptiert nicht Gäste ohne Genehmigung. Hier okay. Gäste ohne Genehmigung und Männer mit Frauen.
Männer mit Frauen? Du meinst Nutten?
Ja, Nutten. Wünschen, Mr. Nutten? Sascha kann besorgen.
Nein, Sascha, ich will in Dänemark anrufen oder bei der dänischen Botschaft in Moskau. Ich muss meine Frau wiederfinden. Sie heißt Natalie. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich vermisse sie. Aber was verstehst du schon davon?
Ich sagte das eher zu mir selbst, aber es glitt ein Schatten über sein Gesicht.
Verdammt, Mister!
Passkontrolle.
3 Männer betraten das Zimmer. 2 von ihnen trugen grau-blaue Polizeiuniformen.
Zeigen Sie mir Ihren Pass.
Der dritte einen dunklen Anzug, der schlecht saß und an seinem mageren Körper herunterhing.
Die Polizei, da sehen Sie doch wohl. Ich habe Sie nach Ihrem Pass gefragt.
Erst Ihren Dienst.
Seine Augen waren rot und ein bisschen wässrig wie die von Drogenabhängigen oder Alkoholikern. Ich spürte, dass Sascha mich dezent am Hosenbein zupfte.
Bitte.
Der magere Mann tat, als wolle er die Hand in die Innentasche seiner Jacke stecken, aber er führte die Bewegung nicht zu Ende. Er traf mich genau auf die Wange. Danach ging alles sehr schnell. Die beiden Uniformierten zogen ihre Knüppel und diesmal tat es richtig weh. Wie eine aufgescheuchte Ratte öffnete Sascha die Tür und verschwand noch, ehe einer der Männer reagieren konnte.
Sie sollen sich eigentlich an Bord eines Passagierschiffs befinden.
Der Magere fischte den Pass aus meiner Jacke.
Sie haben keine Genehmigung, in diesem Hotel zu übernachten. Sie verstoßen damit gegen das Gesetz, aber ich bin ein freundlicher und unbürokratischer Mensch und erlaube Ihnen daher, die Geldbüße sofort zu bezahlen.
Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.
Er griff nach meinem Portemonnaie. Darin befanden sich Euro und Dollar im Wert von etwa 8000 Kronen, ein paar tausend Rubel sowie alle meine Kreditkarten. Er warf zwei 10-Euro-Scheine, einen 10-Dollar-Schein, die Hälfte der Rubel und meinen Pass auf das Bett.
Das dürfte in etwa Ihre kriminellen Handlungen decken. Tätlicher Angriff auf einen Beamten im Dienst, homosexueller Verkehr mit einem Minderjährigen.
Was, das ist nicht wahr!
Für ein paar Rubel sagt unser kleiner Freund Sascha alles aus, was wir wollen.
Seine roten, wässrigen Augen waren eisig. Er nahm meinen Laptop.
Sie können heute Nacht hier schlafen. Wir sind keine Barbaren und außerdem haben Sie für das Zimmer bezahlt. Aber ich würde Ihnen dringend raten, Uglitsch morgen zu verlassen.
Und wie?
Ihnen wird sicher was einfallen. Sie haben noch ein bisschen Geld und Ihre vielen schönen Kreditkarten. Ihr Scheißhandy können Sie auch hier behalten. Es hat nicht mal ein Farbdisplay.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf der Bettkante saß. Irgendwann hielt ich eine kleine rechteckige Karte in der Hand und las: Viktor Terechow, IT Solutions. Vielleicht sollte ich jemandem die Chance geben, eine alte Schuld zu begleichen, dachte ich.
Mister, bist du da?
Hau ab, Sascha!
Mister, ich muss mitkommen. Nacht ist es gefährlich hier für Mister.
Hau ab!
Böse Männer kommen, nehmen Kreditkarte, Rubel, Kleider, alles. Männer wissen, Mister nicht beschützt. Nur von Sascha. Komm jetzt, Mister.
Du solltest damit aufhören.
Warum?
Weil es ungesund ist und du zu jung zum Rauchen bist.
Sascha führte mich zu einer Art Lagergebäude.
Ich bin schon fast 13.
Dann durch eine Falltür in einen Keller.
Es ist ungesund, man stirbt davon.
Man stirbt von so vielem, Mister.
Markus.
Mister Markus.
Vielleicht ein Dutzend Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren hielt sich in den Kellerräumen auf. Ihre Augen waren hart und hatten viel zu früh viel zu viel gesehen.
Wer hat dir eigentlich deine ganzen kleinen Tricks beigebracht, diese Taschenspielernummern?
Mein Großvater. Großvater war Zauberer in Zirkus.
Wo ist er jetzt?
Tot.
Weißt du, wer der Mann in dem Hotel war, der uns überfallen hat?
Der Schwarze Prinz. Wir nennen Mann Schwarzer Prinz. Früher KGB. Bestimmt über Bürgermeister, bestimmt über Polizei, bestimmt über Mafia. Prinz ist Bandit, Mafiosi, weißt du?
Ich verstehe. Warum hilfst du mir, Sascha?
Ich mag Mister. Mister sieht nett aus und hat freundliches Lächeln.
Ach, komm, hör auf. Also, warum?
Mister muss nach Moskau. Sascha will nach Moskau. Mister nimmt Sascha mit. Morgen nehmen wir Regionalzug nach Moskau. Moskau, wir kommen.
Ist es noch weit bis Moskau?
Ist Regionalzug. Dauer. Hast du Foto von Natascha?
Natalie. Ja, klar. Warte. Hier.
Oh, Sascha hat Frau gesehen.
Was?
Sascha hat Natascha gesehen.
Wo?
Beim Schiff. Mister erinnert sich?
Ja.
Wir geredet. Mister hat Sascha Geld gegeben und Sascha zu weißem Schiff mit Touristen zu.
Ja, und was dann?
Schwarzer Mercedes fahren vor Schiff vor und zwei Männer steigen aus. Vielleicht 10 Minuten vergehen. Männer kommen zurück mit Natascha. Mercedes fährt, Natascha weg.
Und stand jemand an der Gangway und hat Wache gehalten?
Natürlich, Mister. Steht immer jemand Wache bei weißen Schiffen. Sonst gehen alle aufs Schiff und rauben reiche Touristen aus.
Matrose hat sich also bestechen lassen. Wie alle anderen in diesem beschissenen Land. Hast du das Nummernschild gesehen?
Nee. Aber ihr Auto war aus Moskau. Sascha ist 100% sicher.
Verdammt nochmal.
Geh rauchen, Mister. Bin gleich zurück.
Das ergab doch alles keinen Sinn. Was sollte das? Kannte sie die Männer? Ging sie freiwillig mit? Ich nahm mein Handy aus der Jackentasche. Und tatsächlich, es hatte vollen Empfang.
Was zum Teufel willst du?
Habt ihr von Natalie gehört?
Nein, haben wir nicht. Seid ihr nicht zusammen in Russland?
Natalie ist verschwunden, Vater. Ich habe verflucht noch mal keine Ahnung, wo sie steckt.
Es gelang mir, meinem Vater halbwegs geordnet von den Geschehnissen der letzten 24 Stunden zu berichten. Ich beendete meinen Bericht mit der Information, dass wir uns Moskau näherten und dass ich mich dort gleich mit der dänischen Botschaft in Verbindung setzen wollte.
Das ist eine gute Idee. Erklär denen die Sache und dann flieg nach Hause.
Ich kann doch nicht ohne Natalie zurückfliegen.
Vielleicht ist sie ja sogar freiwillig gegangen.
Was fällt dir ein, einfach
so? Hör mal zu, Markus. Du bist in Russland. Du kannst da überhaupt nichts ausrichten. Du kannst die Sprache nicht. In Dänemark hast du viel mehr Kontakte, die du nutzen kannst.
Ich kann das nicht.
Ich muss erstmal nachdenken.
Markus sieht traurig aus. Markus vermisst Natascha.
Ja, ich vermisse sie. Ich begreife einfach nicht, wo sie steckt.
Nur ruhig. Sascha regelt das.
Der Zug drosselte die Geschwindigkeit und rollte langsam in den Schatten unter einem Halbdach, das sich über die Gleise wölbte. Es wurde irgendetwas über Lautsprecher angesagt, als wir unsere Taschen in die Hand nahmen.
Schlechte Nachrichten, Mister. Bomben in Metro. Viele Tote.
Was meinst du?
Bomben in Metro. Tschetschenische Banditen und Terroristen.
Wir stiegen aus und standen auf dem rauen Asphalt des Bahnsteigs, der übersät war von Zigarettenkippen. Ich hatte meine Tasche in der einen Hand und spürte Saschas kleine, starke Hand in der anderen. Das war klug von ihm. So konnte man uns für Vater und Sohn halten, die als Touristen in die Hauptstadt kamen.
Was ist da los, Mister?
Polizeikontrolle.
Ich merkte, wie Sascha meine Hand losließ. Und als ich nach unten schaute, war er weg. An der Kontrollstelle hielten sie mich an.
Markus Hoffmann nehme ich an? Brigitte Jernsen. Ich bin die diensthabende Botschaftsmitarbeiterin.
Sie ließen mich über eine Stunde in einem kleinen, kargen Raum sitzen, bis endlich jemand hereinkam.
Bin ich froh, dass Sie hier sind. Haben Sie also tatsächlich bei der Botschaft angerufen?
Ja. Ich werde Sie hier rausholen, aber Sie werden sicher eine kleine Geldstrafe zahlen müssen.
Warum?
Verstoß gegen die Visumsbestimmungen. Sie und Ihre Frau sollten sich auf einem Kreuzfahrtschiff befinden.
Meine Frau ist verschwunden und ich bin in Uglitsch überfallen worden.
Haben Sie Anzeige erstattet?
Es war die Polizei, die mich überfallen hat. Wem hätte ich es denn melden sollen?
Verstehe.
Ja, haben Sie dazu nichts zu sagen?
Jetzt müssen wir Sie erstmal hier rausbekommen. Alles andere klären wir hinterher. Die Russen sind zurzeit etwas nervös.
Meine Frau ist verschwunden. Verstehen Sie nicht, was ich sage?
Herr Hoffmann, die Sache mit Ihrer Frau tut mir natürlich sehr leid. Aber lassen Sie mich ehrlich mit Ihnen sein. Solange keine Indizien dafür vorliegen, dass Ihre Frau einem Verbrechen zum
Sie
Opfer gefallen
ist. Sie glauben also auch, dass sie einfach abgehauen ist, ja?
Das habe ich nicht gesagt. Ich würde vorschlagen, dass Sie im Radisson einchecken. Dort kann man Ihr Visum registrieren und Ihr Ticket umbuchen lassen. Es wäre sicher das Beste, wenn Sie nach Dänemark zurückkehrten. Falls. Ich meine natürlich, sobald Ihre Frau sich entscheidet, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wird sie es ohne Zweifel bei Ihnen zu Hause versuchen. Okay?
Okay.
Ich fahre Sie hin.
Woher diese Nummer? Wie war nochmal Ihr Name?
Viktor Terechow hat sie mir in Nizza gegeben. Mein Name ist Markus Hoffmann.
Sind Sie der Mann, der Viktor in Nizza geholfen hat?
Ja.
Wo sind Sie?
In Moskau.
Okay. Viktor ist nicht in der Stadt, aber er kommt morgen zurück. Wir melden uns morgen früh wieder.
Viktor muss einen Tag länger in Sibirien bleiben. Eine geschäftliche Angelegenheit.
Am nächsten Tag trafen wir uns an der Hotelbar. Sie waren zu zweit, ein Mann und eine Frau. Der Mann war einer der muskulösen jungen Männer, an die ich mich aus Nizza erinnerte. Die Frau war etwa 30 Jahre alt.
In welcher Branche ist Herr Terechow denn eigentlich tätig?
Öl. Zum Beispiel.
Sie trug eine teure Bluse und einen Rock in einem Blauton. Dazu eine Gucci-Tasche. Sie stellte sich als Miss Olga Ivanova vor.
Schildern Sie mir Ihre Schwierigkeiten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, bis Viktor zurückkehrt.
Ich erzählte also ein weiteres Mal meine traurige und inzwischen schon etwas abgenutzte Geschichte. Olga Ivanova hörte mir zu und machte sich Notizen.
Entschuldigen Sie mich kurz. Ich muss telefonieren.
Sie war vielleicht eine Viertelstunde weg. Als sie zurückkam, setzte sie sich wieder zu mir und schlug ihre schlanken Beine übereinander.
Wir verfügen über erhebliche Möglichkeiten. Aber es ist auch ein sehr großes Land. Doch wir werden selbstverständlich unser Bestes tun, um herauszufinden, was mit ihrer Frau passiert ist.
Sie schaute in ihre Aufzeichnung.
Was den sogenannten schwarzen Prinzen in Uglitsch angeht, möchte Herr Terechow gerne wissen, was wir Ihrer Meinung nach mit ihm machen sollen.
Wie meinen Sie das?
In der Bibel heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn, nicht wahr?
Das führt doch zu nichts. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, das ist.
Er muss bestraft werden.
Ich kann das nicht zulassen.
Wie Sie wünschen.
Allerdings, ich hätte meinen Computer gerne wieder. Er gehört der Firma. Es befinden sich vertrauliche Informationen darauf.
Das sollte kein Problem sein. Dann ist da noch der Junge namens Sascha, der Ihnen geholfen hat.
Ja, er scheint ziemlich begabt im Zaubern zu sein. Meinen Sie, Sie könnten ihm dabei behilflich sein, hier in Moskau zur Schule zu gehen und einen Platz zum Wohnen zu bekommen?
Herr Terechow ist Mitbesitzer einiger Varietés und Shows in der Stadt. Wenn Sascha so talentiert ist, wie Sie sagen, kann er dort eine Arbeit bekommen und gleichzeitig Privatunterricht erhalten. Allerdings müssten wir ihn dafür finden.
Vielleicht ruft er mich an. Ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben.
Das wäre zu hoffen. Wir möchten übrigens, dass Sie in unser Gebäude ziehen. In eine eigene Wohnung.
Aber das muss doch nicht sein.
Sie wird gerade hergerichtet. Wir regeln die Formalitäten.
Es vergingen einige Tage. Die Wohnung lag, wie man mir erklärte, direkt unter der Penthouse-Wohnung des Chefs und war groß, modern und sehr komfortabel. So luxuriös wie das gesamte Gebäude. Olga kam ein paar Mal am Tag vorbei und bedauerte, dass die Geschäfte Viktor T., wie sie ihn nannte, noch immer von Moskau fernhielten. Es gab keine neuen Erkenntnisse, aber man arbeitete weiter an der Sache.
Hätten Sie Zeit, bei mir in der Botschaft vorbeizukommen, Herr Hoffmann?
Ich erzählte Brigitte Jörnsen, wo ich mich jetzt befand.
Warum?
Es wäre am besten, wenn wir unter vier Augen miteinander sprechen könnten.
Darf man fragen, wie Sie mit Viktor Terechow in Kontakt gekommen sind?
Ich habe ihm in Nizza aus der Klemme geholfen. Er sagte damals, wenn ich einmal Hilfe bräuchte, sollte ich ihn jederzeit anrufen. Jetzt brauche ich Hilfe, also habe ich ihn angerufen.
Wissen Sie, wer Viktor Terechow ist?
Ja, ziemlich reicher Mann.
Das ist wirklich die Untertreibung des Jahres.
So reich?
So reich. Er ist einer der Gewinner von Gorbatschows Reformen in den 80ern. Terechow durfte gleich mehrere Restaurants eröffnen und verwendete das dort eingenommene Geld, um gebrauchte Computer aus Deutschland und Frankreich zu importieren. Den Gewinn ließ er in den privaten Banksektor fließen, der 1991 entstand, und hatte damit die Henne entdeckt, die goldene Eier legt. Als das System zusammenbrach und 1992 die große Privatisierung der Wirtschaft losging, verfügte er über Unmengen von liquidem Kapital. Er gründete Investmentgesellschaften, investierte ins Werbefernsehen, in Radio- und Fernsehsender und kaufte kleinere Gas- und Ölgesellschaften zu einem Spottpreis auf. Er schwamm wie ein Fisch im raubkapitalistischen Meer der Jelzin-Ära.
Ein sogenannter Oligarch?
Vielleicht nicht einer der ganz Großen, aber ein Großer mit Sicherheit. Auch heute noch.
Ja, aber was war daran illegal?
Nichts war ganz legal und nichts ganz illegal. Lassen Sie es mich so sagen. Die Mordrate stieg beträchtlich an und diese Auftragsmorde wurden selten aufgeklärt.
Mafia?
Mafia ist ein so unscharfer Begriff.
Sie wollen mich vor Terechow warnen. Sie meinen, dass ich mich in schlechter Gesellschaft befinde.
Das ist Ihre Schlussfolgerung.
Sie wollen, dass ich nach Hause zurückkehre.
Das ist sicher das Beste. Wir kümmern uns um Ihre Frau, aber Sie und andere können hier nicht wirklich etwas ausrichten.
Ich verstehe. Eine Sekunde. Ja, hallo?
Wie geht es, Mr. Markus? Und? Hat Mr. Markus von Natascha gehört?
Natalie. Nein, ich habe nichts von ihr gehört.
Sascha wollte, dass wir uns am Puschkin-Platz treffen. Ich dachte, es sei wegen des historischen Ortes, aber er hatte einfach nur Hunger und dort gab es die Filiale einer amerikanischen Burgerkette.
Polizei sagt nichts?
Nein, ich glaube nicht, dass sie besonders viel unternehmen.
Polizei stinkt.
Ja, kann sein. Aber ich kenne jemanden, der mir hilft und der auch dir helfen wird, wenn du das willst.
Ich erzählte ihm von Viktor Terechow und seinem Angebot. Ich erzählte von Olga Ivanova und von der Wohnung, in der ich jetzt wohnte und in der er ebenfalls wohnen konnte. Und davon, dass sie für seine Ausbildung sorgen würde.
Der Mann, Viktor T., ist sehr reich?
Ja, sehr reich.
Was hat Viktor T. davon?
Wie meinst du das?
In Russland niemand tut etwas, ohne etwas dafür bekommen, Mr. Markus. So ist Russland.
Ja, das kann schon sein, aber ich bin ja sozusagen in Vorleistung gegangen.
Stimmt, Mr. Markus. Daran habe ich nicht gedacht. Das bist du, das bist du.
Dann kommst du also mit?
Sascha hat nicht viel zu verlieren.
Wir verbrachten die nächsten Tage in stiller Eintracht. Sascha fühlte sich in der Wohnung wohl, Olga schien ihn zu mögen und Viktor T. ließ sich nicht blicken.
Hallo Markus, schau mal, was ich hier für dich habe.
Sascha drehte gerade eine seiner Runden durch die Stadt, als Olga an einem frühen Nachmittag mit meinem Computer zu mir kam.
Wie kommst du denn daran? Wer hat ihn hergebracht?
Ein Kurier aus Uglitsch. Leider wurde die Festplatte neu formatiert, aber es ist deiner.
Ja, aber dann ist er ja zu nichts mehr zu gebrauchen.
Ja, das tut mir leid. Aber du hast darum gebeten, ihn wieder zu bekommen.
Ja, mitsamt Inhalt.
Wir bedauern es wirklich sehr.
Was ist mit diesem schwarzen Prinz?
Was soll mit ihm sein?
Naja, er hatte meine Sachen nicht einfach so rausgerückt, oder wie?
Du hast doch sehr deutlich gemacht, dass wir ihm nicht persönlich zusetzen sollen. Oder stimmt das etwa nicht?
Doch. Was ist mit meiner Frau?
Nichts.
Wir saßen eine Weile still da. Olga nahm meine Hand und streichelte sie.
Wir tun, was wir können, Markus.
Ja, aber was zum Teufel könnt ihr denn? Was macht die Polizei? Herrgott, nochmal, was tun die denn?
Die Situation ist kompliziert.
Was meinst du damit?
Das kann ich nicht erklären.
Du darfst es nicht.
Stimmt, ich darf es nicht. Victor möchte es dir selbst erklären. Er kommt bald.
Ja, er kommt bald, den Satz kenne ich schon.
Markus. Markus, 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 mein Freund und Retter. Ich danke Gott, dass er dich geschickt hat, um mich zu erretten.
Zwei Tage später tauchte Viktor Terechow dann tatsächlich endlich auf.
Ich habe zu unserem kleinen Sascha gesagt, dass ich ihm für alle Zeiten dankbar bin, weil er dir geholfen hat, Markus. So wie du mir geholfen hast.
Er trug einen hellen Armani-Anzug, dazu ein sehr teures Polohemd. Die Schuhe waren aus Italien. Ich hatte ihn kräftig gebaut, aber nicht dick in Erinnerung.
Ja, vielen Dank, aber wir sind doch längst mehr als quitt.
Aber nein.
Es waren alles Muskeln,
nein,
sah ich jetzt.
Du hast mir das Leben gerettet. Ein Leben ist ein Leben. Ein Leben wird mit einem Leben bezahlt.
Das klingt sehr biblisch.
Es klingt richtig. Ich bin ein Mann, der an altmodische Begriffe wie Ehre glaubt. Ich belohne Freundschaft und bestrafe Verrat. Das wissen alle, die für Viktor T. arbeiten.
Sein Sekretär legte Viktor T. eine graue Aktenmappe hin. Darin lag eine Kopie meines Fotos von Natalie, darunter ein Stapel Papiere.
So, Markus. Meine Leute haben die Zeit sinnvoll genutzt und...
Wo ist meine Frau?
Ja. Ja. Wo ist sie? Das ist eine gute Frage, aber eine noch bessere Frage ist, wer ist sie?
Was zum Teufel meinst du?
Schau dir dieses Foto an, mein Freund.
Es war eine vergilbte Schwarz-Weiß-Aufnahme und zeigte einen japanisch aussehenden, mageren Mann und eine dünne Frau. Ihre Kleidung war ärmlich.
Das Foto ist irgendwann im Frühjahr 1945 aufgenommen worden. Das sind Natalies Großvater und ihre Großmutter, irgendwo in Kasachstan. Er ist Japaner, sie ist Tschetschenin.
Japan und Russland hatten im April 1941 einen Nicht-Angriffspakt geschlossen und so mancher Japaner hatte auf dem Gebiet der Sowjetunion gearbeitet.
Also hatte der ehemalige japanische Soldat zu Beginn des Frühjahrs 1944 auf einer Kolchose in Kasachstan eine junge tschetschenische Frau kennengelernt. Er war 40 Jahre alt, sie 20. Ihre Ehe hielt nur kurz.
Nachdem die USA ihre Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten, erklärte Stalin Japan den Krieg, um zu vermeiden, dass die USA zukünftig allein die Kontrolle über Japan hätten. Alle, die einen japanischen Familienhintergrund hatten, wurden in Gulags deportiert.
Natalies Großvater starb 1949 in einer Nickelmine in der Nähe von Worcuta. Hier, das ist seine Sterbeurkunde. Er steht auf einer Liste zusammen mit 347 anderen Menschen, die an diesem Tag starben. Natalies Großmutter blieb in der Kolchose, wo sie als Melkerin arbeitete. Anfang September 1945 wurde ihr Mann abgeholt. Im Oktober desselben Jahres brachte sie eine Tochter zur Welt, der sie den Namen Raisa gab. Natalies Mutter.
Viktors Erzählung folgte einem klaren Rhythmus. Er holte ein neues Foto aus seiner Aktenmappe, wieder in Schwarz-Weiß, auf dem wieder ein Paar zu sehen war.
Schau dir dieses Foto an. Das sind Natalies Mutter, Raisa und ihr Vater Alexander an ihrem Verlobungstag. Natalies Vater ist Russe. Er war Chauffeur bei einem der Ministerien in der Republik und hat dort Raisa kennengelernt, die am Empfang gearbeitet hat. Natalies Vater starb 3 Jahre nach Natalies Geburt bei einem Autounfall.
Dieses Mal hatte Raisa ein Kopftuch umgebunden und hielt den Blick scheu gesenkt. Neben ihr stand ein dunkelhäutiger Mann mittleren Alters mit einem markanten Schnurrbart und ein kleines, ernst dreinblickendes Mädchen. Meine Frau.
Raisa hat einige Jahre nach Alexanders Tod erneut geheiratet, einen Tschetschenen, Shamil, der aus einem der kleinen Dörfer in den Bergen stammte. Shamil war ein traditioneller Tschetschene. Er hat sich nie als Sowjetbürger gefühlt. Sie bekamen 4 Kinder. Der Erstgeborene war ein Junge, das zweite Kind auch, aber es starb im Kindbett. Dann noch 2 Mädchen. Alle Kinder wurden innerhalb von 6 Jahren geboren.
Nathalie hat also 3 Halbgeschwister, die alle Tschetschenen sind?
Ja, ja. Aber da ist noch mehr.
Er legte ein neues Dokument vor mich hin.
Ich kann das doch nicht lesen.
Das ist die Kopie einer Krankenakte aus Grozny. Sie enthält den Krankenbericht über ein 15-jähriges Mädchen, das eingeliefert wurde, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Das Mädchen behauptet, seit seiner Kindheit vom Stiefvater missbraucht worden zu sein. Sie wird nie in der Lage sein, eigene Kinder zu bekommen. Das Mädchen heißt Sarema Elekatschieva. Es ist deine Frau, die du als Natalie Butenko kennst. Alles in Ordnung?
Ja. Ja, erzähl weiter.
Sarema verschwand nach Moskau. Sie hatte ihren Stiefvater bei der zuständigen Behörde angezeigt. Deswegen war ihr Leben in Gefahr. Innerhalb des Clans ist es unverzeihlich, Schande über seine Familie zu bringen.
Was hat sie in Moskau gemacht?
Saremas leiblicher Vater hatte eine jüngere Schwester namens Ludmilla, die mit einem Parteisekretär namens Jewgeni Butenko verheiratet war. Da er nicht korrupt zu sein schien, stand Jewgeni hoch in Gorbatschows Gunst und hatte ausgezeichnete Verbindungen. Er nahm Sarema bei sich auf und so wurde Sarema zu Natalie Alexandreeva Butenko.
Ich verstehe das alles nicht. Sie hat immer gesagt, dass sie Russin ist, obwohl sie japanische Vorfahren hat.
Das ist sie auch. Sarema war Tschetschenin. Natalie ist Russin wie ihr Vater. Sie ist also nach wie vor Russin. Es sei denn, sie ist zu ihrem Volk zurückgekehrt.
Was meinst du denn damit? Wie zurückgekehrt?
Er legte das nächste Foto vor mich hin. Es war eine Aufnahme von dem furchtbaren Terroranschlag auf das Theater in Moskau, bei dem über 50 tschetschenische Terroristen sowohl Schauspieler als auch Zuschauer als Geiseln genommen hatten. Nach ein paar Tagen hatten die russischen Sicherheitskräfte ein merkwürdiges Gas in das Theater gepumpt, bevor sie es stürmten. Das Gas hatte viele der Geiseln getötet, weil die Behörden sich weigerten, das entsprechende Gegengift an die Ärzte auszugeben. Ich konnte mich daran erinnern, dass ganz in Schwarz gekleidete Frauen sich den Sprengstoff umgebunden hatten. Das Foto zeigte eine dieser Frauen. Sie war tot.
Ist das eine von Natalies Schwestern?
Ja. Und es ist vielleicht die letzte. Es steht jedenfalls offenbar fest, dass beide Schwestern schwarze Witwen wurden. Wie so viele andere Frauen, die einen Sohn, einen Bruder oder ihren Mann verloren haben. Sarema oder Natalie ist vielleicht die einzige aus der Familie ihrer Mutter, die noch lebt.
Wie heißen die Schwestern? Oder zumindest die, von der man nicht mit Sicherheit weiß, ob sie tot ist.
Sie hieß oder heißt Sinaida. Wir haben weder eine Bestätigung dafür, dass sie noch am Leben ist, noch eine dafür, dass sie tot ist.
Was meintest du eben mit zu ihrem Volk zurückgekehrt? Wolltest du damit sagen, dass du auch Natalie für eine Terroristin hältst?
Nein. Das wollte ich nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Aber meine Leute werden auch weiterhin alles tun, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Dennoch.
Was?
Markus, ich habe mir erlaubt, einen Flug nach Kopenhagen für dich zu buchen. Ich finde, du solltest morgen zurückfliegen. Die Behörden in diesem Land nehmen den Terrorismus wirklich sehr ernst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie herausfinden, dass deine Natalie einmal Sarema hieß. Und dann kommen sie auch dir auf die Spur. Ich weiß, dass du unschuldig bist, aber die wissen es nicht. Bis zu einem gewissen Grad kann ich dich beschützen, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad.
Ich verstehe. Ja. Ja. Gut, ich fliege nach Hause.
Wir bleiben in Kontakt, mein Freund.
Der Russe aus Nizza. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Anne Bett-Gericke. Erster Teil. Es sprachen Markus Hoffmann, Fabian Busch, Nathalie Hoffmann, Katharina Puladian, Sascha, Lewe Kühl, Markus Vater, Felix von Manteuffel, Viktor T., Ulrich Giebauer sowie Rafi Gesus, Anna-Maria Kuritsova, Jean Meser, Fjodor Orlev, Gennady Wengerow und Anne Weber. Komposition Jan-Peter Pflug. Technische Realisation Rudolf Grosser, Ole Halfer und Katja Zeitler. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
In der Grundschule waren sie Freunde.
Herzlich willkommen zu Radio Rattenschwanz. Am Mikrofon begrüßt sie zu meiner linken Pepe Schauer und zu meiner rechten Anton Hartwigsen.
Jahre später treffen sie sich wieder und verlieben sich ineinander.
Werden wir uns denn im Heut und Jetzt überhaupt wiedererkennen?
Ich habe sie gänzlich in Erinnerung. Bin etwas hochgeschossen, aber der Kleinste war ich auch damals schon nicht.
Anton und Pepe. Eine Coming-of-Age-Hörspielkomödie nach der wahren Geschichte seiner beiden Autoren, Axel Ranisch und Paul Zacher.
Mama, ich hab einen Freund, einen ganz wunderbaren Mann, der mich genauso liebt wie ich ihn.
Ja, und der im Knast sitzt.
Wer sitzt im Knast?
Na, Pepe, den deine Tochter nicht mehr zu kennen scheint.
Ich hab eine Tochter?
Ja, Mutti, ja, mich.
Die wohnt aber noch nicht lange hier, oder?
Anton und Pepe, das Hörspiel in der ARD-Audiothek.